gibt keinen schöneren Satz, als den wir eben gesungen haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und in diesem Satz ist so vieles drin, man könnte darüber mehrere Predigten halten, aber es hat auch etwas mit mir zu tun und mit meiner Identität, zu Gott hin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Anwalt, mein Gehilfe, mein derjenige, der für mich eintritt. Das hebräische Wort, was da steht, Goel, das bedeutet das. Und Retter, Heiland, Erlöser, Anwalt, der für mich eintritt. 1. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, und versucht, jemanden mitzureißen und zu verschlingen. Und das Wort, was dort gebraucht wird, das heißt, er ist der Widersacher. Und das gibt es auch in dem Sprachgebrauch der damaligen Gerichtsbarkeit. Und das ist der Staatsanwalt, der anklägt. Interessanterweise gibt es bei dem Johannesbrief, ich weiß nicht, ob Johannes jetzt sich auf Petrus bezieht oder Petrus auf Johannes, jedenfalls gibt es dort einfach auch die Stelle, dass es in Kapitel 2, Vers 1 einfach heißt, er ist mein Anwalt. Jesus ist mein Anwalt. Und da steht auch das gleiche Wort, das einfach der Gegensatz ist zu dem, der einfach dem Widersacher widersteht. Und sicherlich, wenn der Teufel sagt, das und jenes hat Peter Schulte verkehrt gemacht, er wird Recht haben. Und gleichzeitig steht aber Jesus auf und sagt, ich bin für seine Schuld und Sünde gestorben, sie ist weg, sie ist getilgt. Und deswegen dürfen wir, die wir an Gott vertrauen und an ihn glauben und mit ihm gehen, einfach wissen und tief in unserem Herzen mitsingen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das hat etwas mit meiner Identität zu tun. Das ist heute auch mein Thema, meine Identität in Gott. Wir kennen die Identitäten von der Persönlichkeitsstruktur her. Früher haben wir gesagt, wer bist du? Ne? Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker oder dann Choleriker. Ja, das muss ja auch noch da sein, ne? Ein Choleriker. Und das ist man halt eben ein bisschen mehr. Niemand ist nur etwas, sondern man ist auch gemischt, aber mit gewissen Tendenzen. Nur diese Einteilung ist schon ziemlich veraltet. Wir haben heute feinere Instrumente, um das festzustellen. Ja, da ist man entweder sehr korrekt oder sehr unkonventionell, sehr warmherzig oder sachlich. Ja, und das ist auch bei mir in der Paarberatung ganz wichtig, dass man auch voneinander weiß, wer ist eigentlich mein Partner? Was ist seine Identität? Und ich selbst auch weiß, wer bin ich eigentlich? Ja, und als ich das so getestet habe, dann habe ich dann auch gedacht, naja, als ich das so drüber las, stimmt alles, ja. Aber ich habe mich gewundert, dass ich in manchen Bereichen und Wesenszügen so ausgeschlagen bin, was ich nicht gedacht habe. Ne? Darf ja auch ruhig sein. Das ist ja auch keine Bewertung. Das ist keine Benotung. Da gibt es nicht schlecht oder gut, sondern da gibt es einfach nur meine Identität. Und meine Persönlichkeit, die macht was aus. Auch in unseren Beziehungen, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in den Beziehungen in der Gemeinde. Ja, und ich bin so ein unkonventioneller, warmherziger und meine Frau ist so eine warmherzige, korrekte. Ja, das ist dann sehr deutlich geworden, als wir geheiratet haben und so die ersten Dinge gemeinsam geplant werden mussten. Und man hat mir beigebracht, dass man, wenn man nach Hause kommt, nicht an der ganzen Spur der Kleider sehen kann, wo ich hergegangen bin, sondern dass das irgendwo alle mal sortiert werden muss. Ich bin da so ein bisschen unkonventionell. Und das hat auch einander angezogen. Ja, ihr korrektes Denken und Handeln Und meine Unkonventionalität, das war für sie interessant, ne, und ergänzend. Und so ist es aber wichtig, dass wir voneinander wissen, dass wir einfach sagen können, so, mein Partner handelt jetzt so oder ein Freund von mir handelt jetzt so, weil er einfach so auch gestrickt ist. Und ich selbst von mir auch weiß, was so meine Stärken und meine Schwächen sind und wie ich so ein bisschen, wie ich so ticke mit meiner Identität. Und viele unserer heutigen Probleme, die wir haben an Selbstwert- und Minderwertigkeitskomplexen, hat auch damit zu tun, dass wir noch nicht Ja gesagt haben zu unserer Persönlichkeit. Und darüber hinaus ist es auch noch ganz wichtig, wenn wir Christus kennenlernen, auch Ja zu sagen zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Identität in Gott. Was haben wir denn da eigentlich? Was macht das denn aus, wenn wir mit Gott zusammen sind? Und das verändert auch unsere Person, unsere Identität. Das hat Einfluss auf unseren Alltag und das ist gut so. Und ich möchte das heute an einigen Gedanken festmachen. Meine Identität in Gott. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Freunde. Wir sind die Erben Gottes. Und wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen. Und wir sind wertvoll. Und wir sind geliebt. Und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber das Erste ist, wir sind Gottes Kinder. In Römer 8, Vers 14 steht: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Kinder und Söhne und Töchter Gottes. Wie beginnt das, dieses geleitet werden durch den Geist? Es beginnt, indem einfach Jesus der Herr meines Lebens wird, indem ich an ihn glaube, ihn aufnehme. In Johannes 1, Vers 12 heißt es: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich bekomme von Gott die Macht. Ich muss das nicht selbst erstellen. Ich kann mir das auch nicht kaufen. Aber wenn ich Gott vertraue, wenn ich Gott gehorche und ihm treu bin, dann schenkt er mir die Gotteskindschaft. Und er sagt hier: Dann gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Er veranlasst das. Er setzt das durch. Wie werden wir durch den Geist geleitet? Einmal durch sein Wort. Alle Schrift von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn wir Gottes Wort lesen und auf uns wirken lassen, klar, wir müssen manches, was wir heute in der Bibel lesen, aber das Prinzip erkennen. Weil wir können nicht einfach eins zu eins die Dinge übertragen. Aber wir können das Prinzip daraus erkennen, was Gott eigentlich möchte. Und das Zweite ist durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Vom Geist Gottes geleitet. Die Gemeinschaft, die wir in der Gemeinde erleben, das gemeinsame Ringen, ja, um Erkenntnis Gottes, um geistliches Wachstum und Korrektur und Ermutigung und Annahme und Wertschätzung, das geschieht in der Gemeinschaft. Deswegen sind so Abende, die er plant, wie dieser GSG-Abend, mehr als nur eine Zusammenkunft und ein paar Spiele, sondern hier geschieht eigentlich Gemeinde. Wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann loben wir gemeinsam Gott, geben ihm die Ehre und er schätzt uns wert. Er segnet uns, indem wir hier zusammen sind. Und ich will gar nicht so viel davon reden, der Gemeinde zu sagen, ihr sollt zum Gottesdienst kommen, ja, in Befehlsform. Nee, ich möchte lieber sagen, ich möchte die Gemeinde ermutigen. Ich sage, wenn ihr nicht da seid, dann verpasst ihr was. Für euch persönlich. Dass Gott euch berührt und euch segnet. Das ist wichtig. Und dafür sind Gottesdienste da, dafür sind unsere Hauskreise da, dafür ist jede Zusammenkunft der Gemeinde wichtig. Die andere Seite ist durch das Gebet. Vieles wird einem im Gebet einfach deutlich. Und das muss man ein Stück ausprobieren. Wenn Gott einem etwas zeigt, wenn man sein Wort liest und im Gebet mit ihm verbunden ist, dann leitet mich der Geist Gottes. Gut, ich kann auch mich mal irren, ja, oder in was verrennen. Und dann ist es einfach gut, Geschwister zu haben, die auch nochmal drüber nachdenken und mitbeten und einem dann auch mal sagen, hör mal, jetzt bist du ein bisschen verrannt, ne, oder so. Aber es gab auch schon Zeiten, wie ich erlebt habe, wo alle Leute gegen die Erkenntnis waren, die ich hatte, und nachher war sie doch richtig. Also man muss einfach wissen, dass man sagt hier, ich weiß, dass Gott mich führt und das ist ein gewisses Selbstbewusstsein, was aus meiner Identität mit Gott eben dann auch kommt. Und das Letzte, aber vielleicht sogar das Wichtigste, durch den Glauben. Ich werde durch den Geist Gottes geführt, weil ich Gott vertraue. Weil ich die Dinge, die einfach vor mir liegen, auch mal sage, Herr, du siehst einfach, ich habe keine Lösung, ich habe keinen Weg, aber ich vertraue dir. Und bitte dich, dass du die Sache in die Hand nimmst. Meine Frau hat immer gesagt, so nett, Herr, das ist das Problem und ich schaue dir jetzt mal dazu, wie du das handelst. Ja, manchmal muss man aber auch selbst was tun. Also das ist immer so ein Spiel miteinander. Aber wir dürfen einfach, weil wir wissen dürfen, dass wir vom Geist Gottes geleitet werden, dürfen wir einfach hingehen und ihm vertrauen. Das Zweite ist, wir sind Gottes Freunde. Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und der Vers davor, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ein Freund ist manchmal wichtiger als ein Bruder, der leibliche meine ich jetzt. Freundschaft entsteht durch Vertrauen, durch Anteilnahme und Treue. Jesus ist von sich aus auf uns zugekommen. Er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Und einen Freund, dem hilft man. Jesus möchte unser Freund sein, indem er uns offenbart, was kommen wird, wie er das auch seinen Jüngern getan hat. Indem er uns den Vater gezeigt hat. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater, können ein Stück von ihm erkennen. Ich bin mal in das Arbeitszimmer meines Dogmatiklehrers gegangen, als während meiner Studentenzeit. Und ich wurde dort platziert, weil ich hatte einen Termin mit ihm. Und er war noch nicht ganz fertig und ich wartete auf ihn. Und da saß ich dann da, in seinem Arbeitszimmer. Dann sah ich die vielen Bücher, gut, Dogmatiklehrer. Aber ich sah auch seine Schallplattensammlung. Gershwin, Grieg, Mendelssohn, Bartholdy und, jetzt interessant, Eric Clapton. Ja, das war also von der Klassik in die Moderne so ein Stück gezogen. Und dann wusste ich plötzlich, ich habe das nur gesehen in seinem Wohnzimmer. Er ist also ein Fan von dieser Musik und so. Und dann ging die Tür auf, aber nicht er kam, sondern sein Sohn. Und der erzählte mir dann alles, was sein Vater tut und kann. Und je mehr ich ihm zuhörte, dann merkte ich einfach, ich lernte ihn noch besser kennen, meinen Dozenten. Und durch den Sohn habe ich ihn kennengelernt. Und so hat sich auch Jesus Christus als der Sohn Gottes einfach auch uns offenbart, damit wir ein Stück von der Herrlichkeit Gottes erkennen können. Wir wissen noch nicht alles, aber wir können von seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seinem Wohlwollen uns gegenüber, dem Schöpfer, von Jesus einfach viel auch dann eben lernen. Jesus hat uns den Vater gezeigt, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, auch seinen Zorn. Wir sind Freunde Jesu und Freunde des Vaters, weil uns Jesus den Vater offenbart hat. Das dritte ist, wir sind Erben Gottes. Du heißt in Galater 4, Vers 7, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch den Geist. Der Gläubige ist nicht mehr Sklave. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz. Er ist nun ein Kind Gottes. Und damit sind wir alle vor Gott gleich. Das war ja auch die entscheidende soziale Revolution, dass das Christentum im Römischen Reich gebracht hat. Da saß plötzlich beim Abendmahl der Sklave neben dem Senator. Sonst undenkbar. Und sprachen sich mit Bruder an. Weil einfach dieses Evangelium den Menschen frei macht und wir vor Gott alle gleich sind. Wir haben alle zusammen das gleiche Erbe. Wir sind vor Gott dann auch gleichgeschaltet. Und diese soziale Aufhebung, ja, der damaligen Normen war auch mit einer der Gründe, also nicht der alleinige, aber einer der Gründe, warum einfach auch unter dem Menschen der damaligen Zeit das Christentum so eine Verbreitung bringen konnte. Weil Christus als Gottes Sohn der Erbe aller Reichtümer Gottes ist, ist der Christ Erbe Gottes durch Christus. Durch Christus, und das hat mit meiner Identität zu tun, sind wir Erben Gottes. Und das ist nicht nur eine Sache, die in der Zukunft liegt, wie bei unseren normalen Erbschaften. Man kann sie auch natürlich früher auszahlen. Aber wenn wir Christus kennenlernen, dann ist dann mein ewiges Leben, mein Heil, mein Geschenk, ein gegenwärtiger Besitz. Weil es einfach heißt, wenn wir an ihn glauben, haben wir ewiges Leben. Haben, das ist Präsens aktiv, das heißt gegenwärtiger Besitz. Nicht in der Zukunft, ja, geschweige denn in der Vergangenheit, sondern jetzt habe ich das. Alles, was Gott gehört, ist im Glauben nach ihm zugeeignet und somit auch uns. In der heutigen rabbinischen Schulen in Israel ist es den Schülern nicht erlaubt, das Hohelied oder Hesekiel 1 zu lesen, ehe sie nicht 40 Jahre alt sind. Das Hohelied, eben wegen seiner etwas sehr sinnlichen, eindeutigen Bildersprache und weil Hesekiel 1 die Herrlichkeit Gottes darstellt. Lest das mal. Und dass einer, der unter 40 ist, noch nicht lesen sollte, bevor er richtig die Mündigkeit hat, nach deren Verständnis. Ja? Aber das gilt nicht für uns Gläubige unter der Gnade. Nur sobald wir erlöst sind, gehört die ganze Erbschaft uns. Und wir dürfen die ganze Bibel lesen. Wir sind nicht eingeschränkt. Und das ist ganz wichtig. Das ist diese Nähe, die Gott uns entgegenbringt, wie wir, wenn wir uns ihm öffnen, dass wir einfach ein Stück von dem Anteil haben, was er uns schenkt. Und das Heil gehört mit dazu und ist unser Erbe. Galater 4, Vers 8, die Galater hatten einst unter der Knechtschaft der Götter gelebt. Viele von ihnen, von ihrer Bekehrung waren sie Heiden gewesen, die Bilder aus Holz und Stein, falsche Götter verehrten. Aber nun machten die Galater eine neue Knechtschaft auf, nämlich die Knechtschaft des Gesetzes. Und dagegen hat sich dann auch Paulus gewandt und gesagt, Leute, ihr seid doch zur Freiheit berufen worden, nicht unter ein neues Joch, nicht unter Geboten und Verbote. Natürlich brauchen wir, um miteinander leben zu können, Regeln. Wir brauchen Abgrenzungen, wir brauchen die Wertschätzung des anderen und wenn das nicht passiert, müssen wir das auch irgendwo regeln. Aber wir sind zur Freiheit berufen, nicht zur Knechtschaft irgendwelcher religiösen Gesetze, die wir erfinden. Und wir sind eigentlich da fallen wir eigentlich immer leicht rein, weil wenn wir etwas zum Beispiel geistlich erleben und uns es ein besonderer Segen geworden ist, dann gehen wir gerne hin und sagen, das machen wir jetzt für immer. Das war einfach so segensreich. Und dann kommt die nächste Generation und sagt, wir empfinden aber unseren Lobpreis anders. Wir möchten das so und so machen. Und meinen das aus tiefstem Herzen. Und dann müssen wir Älteren auch mal denen die Freiheit geben. Und sagen, ja, wir hatten in unserer Jugend und in unserer Blütezeit hatten wir einfach diese Erfahrung. Das war schön. Und wir können das aber nicht festhalten, indem wir einfach sagen, die Formen müssen bleiben. Denn die Formen, die ändern sich ständig. Aber der Inhalt bleibt. Meine Beziehung zu Jesus, meine Identität zu Jesus, mein Erbe in Jesus. Und deswegen dürfen Formen sich verändern. Wie wir zusammenkommen, welche Lieder wir singen, wie wir unsere Gottesdienste aufbauen. Ja, die griechisch-orthodoxe, die hat nur Lobpreis und dann ist eine 5- bis 10-minütige Predigt. Aber der Rest ist Lobpreis. Ist nicht unsere Art, Gottesdienst zu feiern, aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, es gibt auch hier griechisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, hört euch das mal an. Es ist Lobpreis. Die Hauptsache liegt auf Lobpreis. Die Schulung und Lehre, die wird in den Kreisen intern miteinander vermittelt. Aber das ist halt eben so und so. Wir haben diese Freiheit. Wir sind gesegnet, das ist der vierte Aspekt in Epheser 1, Vers 3, mit allen geistlichen Segnungen. Und da heißt es dann, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Segnen bedeutet in der Grundbedeutung, jemandem etwas Gutes sagen. Und Gott sagt uns etwas Gutes. Er sagt, ihr seid gesegnet darin, dass ihr das Heil erfahren habt und das Heil jetzt schon in euch tragt. Und dann der vierte Aspekt, das habe ich in der letzten Predigt, glaube ich, schon erwähnt, wir sind vor Gott wertvoll, Jesaja 43. Weil du so wert bist vor meinen Augen, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb, darum gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für deine Seele. Das ist das, was in Jesaja Gott dann dem Volk Israel zuspricht. Du bist wertgeachtet in meinen Augen. Und diese Wertachtung, diese Liebe, diese Wertschätzung, die bringt Gott allen Menschen auch durch Jesus Christus entgegen. Und wenn wir die Kopula schlagen vom Alten Testament in das Neue Testament, dann würde ich sagen, und müssen wir sagen, Gott hat Christus gegeben für uns, damit wir rein sind vor Gott, damit wir Gemeinschaft vor Gott haben, hat Christus unsere Schuld und Sünde getragen. Und das ist Wertschätzung Gottes, seine Liebe zu uns. Und der fünfte oder der sechste Punkt, wir sind geliebt. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Du heißt es in Römer 8, 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe und Tiefe, noch irgend anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Ist jemand da, der den Gerechtfertigten von der Liebe Gottes trennen kann? Und dann führt Paulus alle Möglichkeiten menschlicher Drangsal und Schwierigkeiten und Nöte auf und kommt dann danach endgültig zu einem Fazit und sagt, ja, das sind alles schlimme Dinge, aber auch das kann uns letztlich nicht von der Liebe Gottes trennen. Die ist weitaus höher. Und interessanterweise, nachdem er alles so aufzählt, Drangsal und Probleme und Schwierigkeiten, und sagt, noch irgendein anderes Geschöpf, also er nimmt noch gleich die noch, die er noch gar nicht kennt, die nimmt er auch noch rein und sagt, ich will keinen vergessen. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Und das ist meine Identität. Gott liebt mich und trägt mich und führt mich. Und daran kann ich mich immer wieder neu eben festhalten. Es sind der Tod mit seinen Schrecken, das Leben mit seinen Verführungen, die Engel und Gewalten, die übernatürlichen Fähigkeiten und Wissen haben. Weiterhin ist es das Gegenwärtige, das über uns kommt, und Zukünftige, das uns Böses ahnen lässt. Es sind Mächte, ob es menschliche Tyrannen oder engelsgleiche Widersacher sind. Es sind Höhen und Tiefen, alles, was sich im Raum und Zeit befindet, einheitlich, einschließlich der okkulten Mächte. Dann fügt Paulus noch eben an, damit auch sicher ist, dass er nicht irgendwas vergessen hat, noch irgendein anderes Geschöpf. Und das Ergebnis der Suche des Paulus ist, dass er nichts finden kann, das uns von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und diese Liebe Gottes ist an Christus gebunden. Und deswegen möchte ich auch wieder mit dem Satz enden, der uns am Anfang der Predigt und bei dem letzten Lied vor der Predigt einfach auch bewegt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.